Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle hier seid. Ihr habt mitbekommen, es geht heute Morgen um das Thema gelebte Versöhnung. Und wir steigen direkt und ich sag mal fast schon hart ein. Ich habe euch etwas mitgebracht. Einmal den Josef und seine Geschichte aus der Bibel. Dann habe ich einen Einkaufswagen mitgebracht. Wer schon aufgepasst hat, hat ihn gesehen und sich gefragt, ja, was ist das denn da? Hat ihn jemand vergessen? Nein, möchte ich euch heute ein paar Sachen mit dann deutlich machen. Und dann möchte ich mit euch gerne noch kurz auf das Vaterunser schauen und auf ein Gleichnis, was Jesus gebracht hat. Josef lebte vor circa 4000 Jahren. Dort, wo wir heute auf der Landkarte Israel finden, da hat er gelebt und er war Sohn von Rahel und von Jakob. Jakob wiederum war ein Urenkel von Abraham, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr den einzusortieren habt. Er hatte verschiedene Geschwister und da gab es 11 Brüder, wovon 10 Stiefbrüder von ihm waren. Um Josef geht es heute hauptsächlich, da werde ich heute viel drüber erzählen und berichten. Und wir wollten noch sehen, was er so erlebt hat, was sein Leben ausgemacht hat. Dann habe ich, wie schon gesagt, einen Einkaufswagen mitgebracht. Und ich möchte euch den auch ganz gut vorstellen. Das ist, wie man sehen kann, ein Drahtkorb aufgesetzt auf einem kleinen Wagen mit 4 lenkbaren Rollen. Der ist da zum Einkaufen in Geschäften. Man kann damit durch die Gänge laufen und seine Einkäufe ablegen. So ein Einkaufswagen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, hat ungefähr eine Lebensnutzungszeit so nach von 10 Jahren. Dann ist er eigentlich an seiner Lebensende angekommen. Im Schnitt wird so ein Einkaufswagen um die 300.000 Kilometer durch Geschäfte geschoben, durch Gänge. Das ist ungefähr die Distanz von der Erde bis zum Mond. Er besteht, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich habe es nur gelesen, aus ungefähr mehr oder weniger aus 108 Einzelteilen. Und es gibt in Deutschland ungefähr 20 Millionen Einkaufswagen. Jährlich verschwinden ca. 100.000 davon spurlos. Keine Sorge, ich habe den hier ganz offiziell ausgeliehen und ich werde ihn auch wieder zurückbringen. Der gehört nicht zu den 100.000. Aber zu den 100.000 Dingern, die verschwinden später auch noch mehr. Wenn ihr euch fragt, warum der Einkaufswagen so eine leichte Schräge am Boden hat, dann fragt mich hinterher. Ihr könnt gerne auf mich zukommen, ich weiß es. Aber wie gesagt, das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Wie gesagt, Einkaufswagen, man geht ins Geschäft, schiebt einen Euro hier hinten rein, kann ihn mitnehmen. So ein Einkaufswagen kostet einen Euro und man kann loslegen und kaufen, was das Herz begehrt oder was der Alltag so braucht und mit sich bringt. Dann, wie gesagt, geht es noch um das Vaterunser. Das Vaterunser ist der bekannteste Text der Bibel überhaupt. Und dieses Gebet wird in allen christlichen Konfessionen gebetet. Das ist das Gebet, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, wo sie gefragt haben, lieber Herr Jesus, wie sollen wir eigentlich beten? Es gibt 2 Versionen davon. Eine im Lukas-Evangelium mit 5 Bitten. Das, was uns eigentlich geläufig ist, das finden wir im Matthäus-Evangelium. Wir werden das nachher noch kurz anschauen. Und die Version aus dem Matthäus-Evangelium enthält 7 Bitten. Zurück zu Josef. Ihr kennt alle die Geschichten von Josef aus der Bibel. Sie sind nachzulesen im 1. Buch Mose ab Kapitel 29. Und er war das 11. Kind von Jakob und das 1. von Rahel. Und er wurde von seinen Eltern sehr geliebt. Sie haben ihn bevorzugt, ihn besonders behandelt. Sie haben ihn mit Dingen ausgestattet, die einfach deutlich machten, dass er ihnen wichtiger war wie die anderen Brüder. Er hatte besondere Kleidung, er wurde gewertschätzt, er wurde irgendwie mit besonderer Aufmerksamkeit überschüttet und seine Brüder, seine Geschwister haben das mitbekommen. Es war offensichtlich, dass Jakob irgendwie eine andere Behandlung bekommt. Und seine Stiefbrüder, die hassten irgendwie Jakob. Sie fanden das irgendwie, Entschuldigung, Josef. Sie hassten ihn. Das war irgendwie keine harmonische Beziehung. Und das, was sie miteinander verband, das wurde immer mehr auf die Probe gestellt. Das war immer spannender. Dazu kam, dass Josef quasi eine Petze war. Er hat seinem Vater immer wieder erzählt, was seine Brüder alles so auf dem Feld oder wo sie waren gemacht haben. Was sie verbockt haben, was sie ausgefressen haben, wo sie sich einen Schnitzer geleistet haben. Josef ging immer regelmäßig zu seinem Vater und sagte, hey, weißt du eigentlich, hast du schon gehört, hast du mitgekriegt? Das tat der Beziehung der Geschwister nicht wirklich gut. Dazu kam, ihr kennt auch diese Geschichten, die Begebenheiten, wo Josef Träume hatte. Er hat einmal geträumt, dass sie auf dem Feld waren und die Gaben zusammengebunden haben und dass die Gaben seiner Geschwister sich vor der Gabe, die er zusammengebunden hat, verbeugt hat. Ein anderer Traum, ihr erinnert euch, war der mit dem Mond und den Sternen und der Sonne, wo einfach 11 Sterne und Mond und Sonne kamen und sich vor ihm verbeugten. Und seiner Familie, seinen Geschwistern war wiederum klar, worum es geht. Wir verbeugen uns vor Josef. Was erwartet der? Was ist mit dem los? Was stimmt da nicht? Auch sein Vater hat das verstanden und gemerkt und hat gesagt, Josef, was ist denn los? Ja, das passt irgendwie nicht ins Bild. Die Beziehung, die war echt spannend. Eines Tages, so wie damals üblich, schickt Jakob seinen Sohn Josef aufs Feld. Seine Brüder waren unterwegs. Sie hatten die Arbeit auf dem Feld zu verrichten, auf die Schafe aufzupassen, das Vieh zu hüten. Und er sollte dorthin gehen und sie versorgen mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, das, was man so zum Leben eben braucht. Josef macht sich auf den Weg und er soll nach Sichem gehen, dort, wo sie unterwegs waren. Er war ein bisschen unterwegs, hat das ganze Gepäck dabei gehabt, kommt dort an und er muss feststellen, dass seine Brüder in Dothan waren, ungefähr 25 bis 30 Kilometer weit weg. Mit der Verpflegung und die zu Fuß war das echt eine Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, der kommt dort an und ist angefressen. Und seine Brüder sehen ihn von fern und denken, ach, guck mal, da kommt er wieder. Und ein Wort ergibt das andere. Ihr kennt die Geschichte, seine Brüder waren nicht gut auf ihn zu sprechen und sie hatten schon überlegt, wie können wir dieses Problem, diese Petze, diesen Plötmann vielleicht, wie können wir den loswerden? Wie erledigen wir das? Und ich glaube, an diesem Tag war das Fass einfach voll. Beziehungsweise ist es übergelaufen. Und diese ganzen Überlegungen, die die Brüder schon hatten, wie werden wir ihn los, wie können wir dem mal einen reindrücken, die enden in einem Mordplan, sie wollen ihren Bruder umbringen. Das steht fest und sie fangen an und sie machen das, vom Plan kommen sie ins Tun rein. Ruben, einer der Stiefbrüder von Josef, verhindert den Brudermord. Und er schlägt vor, lasst ihn uns in den Brunnen werfen. Da ist eine Zisterne, die ist ausgetrocknet, wir werfen den da rein, dann brauchen wir ihn nicht umbringen. Ob das Ergebnis nach 10 Tagen nicht das gleiche ist, habe ich mich gefragt. Umbringen oder in den Brunnen werfen, ich denke im Endeffekt wird Josef sterben. Auf Initiative eines anderen Bruders von Judah hin, wird Josef dann aus der Zisterne geholt und an eine vorbeikommende Handelskarawane, die auf dem Weg nach Ägypten ist, verkauft. Ihr kennt die Geschichte. Die Brüder kriegen noch ein bisschen Geld, haben noch irgendwie Gewinn draus geschlagen, dass sie ihren Bruder los sind, aber sie sind ihn los. Endgültig, abschließend, unwiderruflich. Das Problem Josef ist erledigt. Josef ist tatsächlich in diesem Moment 17 Jahre alt, als er in ein fremdes Land gebracht wird, wo er nicht hin will, was er nicht wollte, aber er landet dort bei Potiphar, einem Finanzminister des, Pharao, genau, des Pharaos, Dankeschön, und er landet bei ihm. Ja, und wir werden gleich sehen, wie es da weitergeht. In der Zwischenzeit haben natürlich die Brüder noch das Problem, wie erkläre ich eigentlich meinem Vater, wie erklären wir unserem Vater, wie wir Josef losgeworden sind? Und auch die Geschichte kennt ihr. Sie nehmen das Kleid, mit dem Josef kam, was eindeutig ihm zuzuordnen ist, zerreißen es, schlachten vielleicht noch ein Festmahl und sagen, ah, wir haben es geschafft und tränken das Kleid im Blut, schicken es ihrem Vater und sagen, Vater, guck mal, das ist doch das Kleid von deinem Sohn. Wir haben es gefunden, es ist zerrissen, blutbeschmiert, von ihm keine Spur. Du musst, glaube ich, davon ausgehen, dass dein Sohn tot ist. Und sie haben das Problem gelöst. Das Problem Josef ist erledigt. Josef, wie gesagt, ist in der Zwischenzeit in Ägypten angekommen und er landet bei Potiphar. Und Potiphar lernt Josef als einen Mann kennen, der vertrauensvoll und wahrhaft ist, der einfach mehr Talent hat, der besondere Fähigkeiten hat. Und es kommt so weit, dass Josef von Potiphar über seinen ganzen Haushalt gestellt wird. Potiphar sagt, pass auf, kümmere du dich um alles, was mein Besitz ist. Du hast Gabe dafür, du bist da gesegnet, du kannst das. Und wir merken, Josef geht es in Ägypten sehr gut. Ein paar Tage, Wochen, Monate später wird Potiphars Frau auf Josef aufmerksam. Ihr kennt auch diese Geschichte. Sie versucht mit ihm im Bett zu landen. Josef sagt, nein, ich will das nicht, ich kann das nicht, mein Glaube lässt es nicht zu. Und die Frau, ihre Zuneigung zu Josef wandelt sich in Hass und sie verpetzt ihn. Es gibt falsche Beschuldigungen, er landet im Gefängnis. Ungerecht. Nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, also er landet aufgrund falscher Beschuldigungen im Gefängnis. Dort lebt er einige Zeit seines Lebens und im Alter von 30 Jahren kommt er aus dem Gefängnis raus. Er kommt dann zum Pharao direkt persönlich und Pharao, der ist so beeindruckt von Josef, der Träume deutet, dass er ihn wiederum zum zweiten Mann im Land Ägypten macht. Ihr kennt die Geschichten, nachzulesen, wie gesagt, 1. Mose ab Kapitel 30. Gefolgt dann die 7 Jahre Überfluss, diese fetten Jahre, die dann von 7 Jahren Hungersnot, wo dann die 7 Jahre Hungersnot folgen. Josef hatte mit seinen Brüdern einen harten Kampf und sie mit ihm. Die Beziehung zwischen den beiden Parteien, die war nicht wirklich gut. Sie war nicht, man möchte sagen, brüderlich, überhaupt nicht. Diese Beziehung der Geschwister war meiner Meinung nach viel mehr durch Missgunst, durch Verachtung, durch Verleumdung, durch Ungerechtigkeit geprägt. Da war Hass und Rache und vieles mehr, was diese Beziehung ausmachte. Sie hatten Streit, handfest, tiefgehend, grundlegend, verletzend und unversöhnlich. Wie ist das heute? Kennen wir solche Situationen? Kennst du, der du jetzt hier zuhörst, kennt ihr solche Situationen? Habt ihr schon mal ähnliche Begegnungen gehabt? Vielleicht mit anderen im Straßenverkehr, wo es unpersönlich ist? Vielleicht in der Schule, wo du jeden Tag hin musst, auf der Arbeit? Vielleicht auch im Freundeskreis oder in der Familie? Ich glaube, wenn wir solche Begegnungen hatten, kennen, was jeder mehr oder weniger schon erlebt hat, dann werden wir nicht auf den Gedanken kommen, den anderen zu nehmen und in den Brunnen zu werfen. Das ist schwierig. Auch eine Handelskarawane, die den mitnimmt nach Ägypten, werden wir heute nicht mehr finden. Aber jemanden aus dem Weg räumen oder dieser Person aus dem Weg gehen, ihn irgendwie nicht mehr sehen müssen, kennt ihr das? Und ich finde, es gibt Situationen, wo das so ist. Und es gibt ja auch viele gute Gründe dafür, oder? Vielleicht deswegen, weil der andere mehr B liebt oder vielleicht auch mehr G liebt ist wie ich. Weil sich vielleicht der andere mehr Freiheiten nimmt, wo ich mich nicht traue, die mir zu nehmen. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie etwas zu sein hat. Von dem, was getan werden soll oder von dem, was auf keinen Fall getan werden soll. Vielleicht auch hier bei uns in der Gemeinde. Vielleicht sind Gründe, um jemanden aus dem Weg zu gehen oder loszuwerden, weil er vielleicht nicht teilen will, was er hat oder es vielleicht nicht kann. Weil der andere vielleicht einfach in meinen Augen doof ist oder, entschuldigt, wenn ich so sage, weil der andere einfach ein Arsch ist. Oder vielleicht, weil irgendjemand seine Position ausspielt oder vielleicht noch schlimmer einfach ausnutzt. Nach diesen 7 fetten Jahren, wo es alles in Ägypten im Überfluss gab, kommt die Zeit der Hungersnot. Und es kommt unverhofft, so wie eben in unserem Anspiel. Auf einmal stehen die Brüder vor Josef. Josef ist mittlerweile derjenige, der das Essen zu verteilen hat. Und auf einmal stehen seine Brüder vor ihm und er erkennt sie, er sieht sie. Auf einmal, nach über 22 Jahren, ist ein Wiedersehen da. Ein, ach du Schreck, wer steht denn da vor mir? Josef ist mittlerweile 39 Jahre alt. Josef sorgt dafür, dass seine Familie nach Ägypten kommt und während der Zeit der Hungersnot in Ägypten lebt und dass sie gut versorgt sind. Dank der Fürsorge und der Vorsorge von Josef brauchen sie keinen Hunger leiden. Er holt seine ganze Familie nach Ägypten. So ein Einkaufswagen wird ja beim Einkaufen durch alle möglichen Gänge geschoben. Man nimmt ihn und schiebt ihn und manchmal kommt man auch von der Seite und schiebt einen irgendwie weg, weil er im Weg steht, weil man keine Zeit hat. Es gibt Rempler, die werden in Regale reingeschoben. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal so ein Ding im Hacken gehabt hinten, das tut weh. Aber das sind alles Situationen, da ist doch ein Einkaufswagen für gemacht, oder? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt der hier ist, der sieht noch relativ frisch aus. Aber so ein Einkaufswagen macht das doch alles gar nichts aus. Den kann man durch die Gegend schieben, rumschubsen, in Regale reinfahren. Der wird vielleicht draußen über Pflaster gefahren und kommt dann seine keine Ahnung, Belastungsprobe oder was auch immer, aber so ein Einkaufswagen, dem macht das nichts aus. Der bekommt keine blauen Flecken, wenn man den irgendwo in andere Einkaufswagen reinschiebt oder den wegschubst, der, keine Ahnung, irgendwo ein Auto reinrollt. Ihr kennt solche Situationen. So ein Einkaufswagen kann nichts dafür mit dem, was ihm passiert. Aber wie ist das denn bei Josef gewesen? Wie ist das bei euch? In Situationen, die ihr vielleicht erlebt habt, wo ihr blaue Flecken habt, wo ihr vielleicht heute noch drüber nachdenkt und merkt, oh, das tut noch weh. Josef war, behaupte ich einfach mal, an der Situation, die ihm widerfahren ist, nicht völlig unschuldig. Er hatte keine weiße Weste. Das, was ihm gefahren ist, war nicht völlig grundlos. Es gab irgendwo einen Grund dafür. Aber dass er ins Gefängnis gekommen ist, dass sie ihn in den Brunnen geworfen haben, dass er nach Ägypten verkauft worden ist, das war nicht gerechtfertigt, das war zu viel des Guten. Und ich glaube, er hat blaue Flecken davon getragen. Erstmal äußerlich, aber ganz bestimmt auch innerlich. Hast du auch schon blaue Flecken bekommen? Vielleicht, die schon 20 Jahre da sind, wo du, wenn du an Situationen denkst, einfach den Eindruck hast, da ist noch was, was wehtut? Nachdem die Brüder sich dann beim Lebensmittelkaufen in Ägypten wiedergesehen haben, stand die ganze Zeit auch danach immer mehr die Frage der Schuld zwischen ihnen. Das war nicht geklärt. Die Frage der Schuld war nicht geklärt. Und ich glaube, wo sie sich wieder gefunden haben, wo sie sich gesehen haben. Ich stelle mir das vor, der Josef sitzt da und sieht seine Brüder reinkommen und er kennt sie und denkt so, boah, das sind 10, einer fehlt, wie hieß er und Dame und ach du Schreck, die haben ja dies und das gemacht und die haben auch damals, ich erinnere mich und was wird ihm alles in seiner Liste im Kopf eingefallen sein, was seine Brüder mit ihm gemacht haben? Und seinen Brüdern geht es doch genauso, sie haben irgendwann verstanden, wer da vor ihnen sitzt und denken so, ach du Scheiße. Und ich glaube, dass die Liste der Punkte, die sie miteinander nicht geklärt haben, die ist lang geworden. Sie haben sich 22 Jahre nicht gesehen und trotzdem fällt ihnen vieles, vieles wieder ein. Und ich glaube, sie haben überlegt, boah, reden wir das jetzt, sprechen wir das an? Ist das sinnvoll, jetzt da nochmal zu sagen, Entschuldigung, du, es tut mir leid, wir haben damals echt Mist gebaut? Oder kam der Gedanke in ihnen auf, dass sie gesagt haben, so, boah, jetzt bloß keinen schlafenden Tiger wecken. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ist das eine gute Idee, jetzt hinzugehen und zu sagen, du, das tut uns leid. Es tut uns leid, was wir damals getan haben. Fallen dir auch Situationen ein, wenn du das jetzt hörst, wo du vielleicht in ähnlicher Art und Weise irgendwo unterwegs bist und merkst, boah, da gibt es ja noch Dinge, die nicht geklärt sind, die vielleicht seit 22 Jahren schon irgendwo zwischen mir und jemand anderem stehen, die noch nicht geklärt sind, wo du vielleicht auch zwischendurch immer wieder überlegst, so, boah, jetzt bloß keinen schlafenden Tiger wecken. Wie damit umgehen, wie mit Situationen umgehen, die vielleicht schon eine Woche alt sind oder ein Jahr oder ein Jahrzehnt. Dinge ansprechen, wer weiß, ob das eine gute Idee ist. Ich komme wieder zu meinem Einkaufswagen zurück. Ich habe so eine ähnliche Situation auch gehabt. Ich war irgendwann beruflich mal in einem Krankenhaus am Arbeiten. Und wir mussten jeden Morgen unsere Sachen, das Material und das Werkzeug von dem Parkplatz von A ins Krankenhaus nach B schaffen, abends wieder zurück und das täglich. Und wir haben uns da abgeplagt. Wir mussten das Zeug immer hin und her schleppen und irgendwann kamen wir auf den Gedanken, ja, pass mal auf, lass uns doch einen Einkaufswagen holen. Ist doch gar kein Thema. Steckst einen Euro rein, nimmst den mit, gesagt, getan, zwei Einkaufswagen mitgenommen und es war eine riesige Arbeitserleichterung. Der Transport hin und her war einfach, man kann hier ordentlich was reinladen, haben zwei Einkaufswagen gehabt und haben unsere Arbeit mit den Einkaufswagen sehr viel einfacher gestaltet. Jahre später sind mir diese beiden Einkaufswagen von damals wieder eingefallen. Ich habe jetzt eingefallen gesagt, ich glaube viel eher, dass Gott mir diese beiden Einkaufswagen von damals gezeigt hat. Er hat mir klar gemacht, pass mal auf Daniel, diese Einkaufswagen, das waren gar nicht deine. Warum hast du die mitgenommen, warum hast du die da gelassen? Wir haben die dann hinten auf der Baustelle gelassen. Andere Handwerker, die da waren, konnten die gut gebrauchen. Aber mir wurde auf einmal klar, dass ich ja einen Einkaufswagen, zwei, mitgenommen habe. Wir haben die morgens um 6 Uhr einfach einen Euro reingeschoben, mitgenommen, in unseren Bus reingestellt, auf die Baustelle gefahren und sie waren weg. Sie waren nicht mehr da, wo sie hingehörten. Und mir wurde klar, so ein Einkaufswagen, den kriege ich nicht für einen Euro. Ich stecke da keinen Euro rein, kann mitnehmen, sondern tatsächlich kostet so ein Einkaufswagen, mittlerweile weiß ich das, je nach Ausstattung zwischen 80 und 130 Euro. Ich bin dann irgendwann in die Filiale gefahren, nachdem mir klar war, dass ich da was zu tun habe. Bin an die Kasse gegangen und die Augen der Person, die dort saß, sie wurden echt groß, kann ich euch sagen. Gesagt, ich habe irgendwie vor 3, 5, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, 2 Einkaufswagen mitgenommen. Habe ich nie zurückgebracht, würde ich gerne bezahlen. Hier bin ich, was soll ich machen? Es gab ein paar Gespräche, Telefonate. Es dauerte ein bisschen. Nach ein paar Wochen hatte ich eine Rechnung in meinem Briefkasten über 2 Einkaufswagen. Wenn du mich jetzt fragst, wie Gott mir in meinem Leben Dinge klar macht, die ich zu tun habe, wo ich Dinge zu klären habe, dann ist das ein Weg, wie Gott mir zeigt, was dran ist. Indem ich einfach immer wieder gedanklich über Dinge stolpere, die mir keine Ruhe geben, die mir keinen Frieden geben. Wie die Einkaufswagen. Die sind mir irgendwann Jahre später eingefallen. Und es brauchte eine Zeit, bis ich das Ding geklärt hatte. Aber ich habe es geklärt. Und ich glaube, Gott hat so, bei mir kann er mir Dinge auf meine To-Do-Liste setzen. Dinge, die ich zu klären habe, wo mich Jahre später auf einmal gemerkt habe, pass mal auf, da ist noch was offen. Und Gott legt dann seinen Finger schon mal so in diese Einkaufswagenwunde bei mir. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht schön. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das tut weh und so blaue Flecken. Das drückt doch dann schon mal. Ihr kennt das. Darf ich euch fragen, hat Gott bei euch auch schon mal so den Finger in den einen oder anderen Punkt gelegt von Dingen, die ihr vielleicht noch zu klären habt? Wenn ihr an Situationen denkt, wo auf einmal so ein Unbehagen kommt, wo ihr denkt so, das ist ja noch gar nicht, da ist ja noch was und wo Gott vielleicht dir sagt, pass mal auf, nimm mal das ein oder andere auf deine To-Do-Liste, das, was du zu klären hast. Gibt es Dinge, die dir vielleicht jetzt einfallen? Vielleicht eine Situation mit jemand anderem, wo du vielleicht jetzt gerade drüber nachdenkst, wo du sagst so, oder wo du vielleicht jetzt merkst, boah, da ist noch ein Thema, was noch nicht geklärt ist, was noch offen ist. Wenn es so ist, hol dein Handy raus, mach dir eine Notiz, schreib da rein, ich habe was zu klären, oder schreib eine E-Mail an dich selbst oder vielleicht auch, wenn es so ist, an die entsprechende Person. Vielleicht mit dem Info, ich muss kurz mal mit dir reden. Wenn Gott dir Dinge zeigt, die du zu tun oder zu lassen hast, in dem Moment zu tun hast, dann lass es nicht auf der langen Bank sitzen und schieb es nicht von dir weg. Mach dir eine Notiz, vielleicht jetzt. Wie ist Josef mit seinen Brüdern nach dieser ganzen langen Zeit umgegangen? Wie waren seine Gedanken, als er seine Brüder gesehen hat, als er sie wiedergesehen hat? Er erinnerte sich an das, was ihn mit seinen Brüdern verbindet. Und auch an die Sachen, die ihn und seine Brüder entzweien. Das, was zwischen ihnen steht. Und ich glaube, ihm wurde klar, dass er jetzt am längeren Hebel sitzt. Die Brüder waren damals zu 10, er alleine. Sie machten mit ihm, was sie wollten. Jetzt sitzt er am längeren Hebel. Jetzt kann er machen, was er mit ihnen tun will. Er hat den Hebel in der Hand. Er hat das Sagen. Seine Träume von damals sind wahr geworden. Sie sitzen vor ihm und knien vor ihm. Seinen Brüdern geht es genauso, nur umgekehrt. Und ich finde, es ist deutlich zu lesen in dem ganzen Text, in den ganzen Geschichten, dass die Zeit auch hier keine Wunden heilt. Ihr Vater Jakob ist auch mit nach Ägypten gekommen und er hat den Wunsch, er will, dass sich seine Söhne vertragen, dass sie versöhnt miteinander leben, dass sie miteinander auskommen und da kein Hass, kein Groll zwischen ihnen ist, dass sie sich gegenseitig vergeben und nichts nachtragen. Aber ist das so einfach? Kann man das einfach so machen, wenn solche Dinge passiert sind, wie bei den Geschwistern? Da kann es doch schon mal vorkommen, oder, dass aus einem Opfer ein Täter wird? Die Brüder fürchten sich vor Josef, vor dem, was er tun könnte. Und das ist nicht unbegründet. Und die Brüder, ich weiß nicht, ich interpretiere das einfach mal in den Text rein, sie machen sich nach wie vor Gedanken, wie können wir diese Situation, die wir jetzt wieder haben, lösen? Ihr Vater Jakob stirbt und sie sind, so wie ich das aus dem Text rauslese, bei ihm, der Josef nicht. Und sie gehen dann zum Josef, sagen, du pass auf, unser Vater ist gestorben, Und er hat noch einen letzten mündlichen Wunsch geäußert. Er hat gesagt, Josef, du sollst uns vergeben, du sollst mit uns ins Reine kommen. Du sollst, wir sollen, das ist der Wunsch unseres Vaters, der letzte Wunsch, den er geäußert hat, in einer ordentlichen Beziehung miteinander leben, ohne Hass, ohne Groll. Du sollst deinen Brüdern verzeihen und dich mit ihnen versöhnen. Können wir in 1. Mose 50 im Vers 17 lesen. Ich habe mich gefragt, ob Josef in dem Moment wieder eine Finte seiner Brüder gerochen hat, dass sie ihn wieder irgendwie duppen, loswerden oder was auch immer wollten. Oder ob er es ihnen abgenommen hat, als das ist wirklich aufrichtig, das ist wirklich wahr und es ist auch ihr Wunsch. Die Frage ist, finde ich, wie kann man verzeihen? Wie geht Vergebung? Wie kann man versöhnt miteinander leben? Was ist dafür die Voraussetzung? Ich habe eben gesagt, das Vaterunser wollen wir uns kurz anschauen und ich möchte euch da kurz ein paar Verse vorlesen aus 1. Matthäus, Kapitel 6. Und da steht ab dem Vers 9, steht, wo Jesus sagt, wie man beten soll. Und Jesus sagt dort als Anweisung das Gebet: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann der Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Was bedeutet das? Was sagt uns Jesus hier, was wir beten sollen? Und ich finde es immer toll, wenn man die Bibel nehmen kann, dafür nehmen kann, dass die Bibel sich selbst erklärt. Und das macht die Bibel. Ich möchte gern ein Gleichnis von Jesus wiedergeben vom unbarmherzigen Gläubigen oder vom Schalksknecht. Auch das Gleichnis kennt ihr. Steht in Matthäus 18. Und dort geht es darum, dass ein König einen Diener hat, dem er ein riesiges Vermögen gegeben hat. Und der Diener kann es nicht zurückzahlen und der König erlässt ihm dieses riesige Vermögen. Der Diener, überglücklich, ihm ist alles vergeben, er hat keine Schulden mehr, geht nach Hause und findet einen anderen, der ihm etwas schuldet und der kann nicht zurückzahlen und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und der König, er bekommt es mit, dass der, dem er diese Riesenlast erlassen hat, unbarmherzig ist. Und er nimmt ihn und wirft ihn nachträglich ins Gefängnis. Ich finde, die Bitte um Vergebung des Vaterunsers und das Gleichnis Jesu vom Schalksknecht hier bringt es einfach auf den Punkt. Was ist dieser Punkt? Worum geht es? Doch nur darum, dass behandle andere so, wie du selbst auch behandelt werden möchtest. Geh so mit anderen um, wie Gott mit dir umgehen soll. Und das ist der Punkt, das ist der Kern meiner Predigt heute. Das ist das, worum es mir heute geht. Das, was ihr gerne mitnehmen sollt, das, was ich euch mitgeben möchte. Die Grundlage für jede Vergebung, für versöhntes Leben ist doch, dass Gott uns vergeben hat. Das ist die Grundlage. Darum geht es. In Jesus Christus ist alle Schuld, alles vergeben. Und wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dann hast du keine Schuld mehr, keine Last mehr, nichts mehr, was du bringen musst, weil Jesus es auf sich genommen hat. Und dir ist dann in dem Moment, wenn du das annimmst, alles, wirklich alles vergeben. Und deswegen kannst du auch anderen vergeben. Ich formuliere es ein bisschen krasser. Deswegen wirst du doch hoffentlich auch anderen vergeben. Deswegen wirst du nicht mit deiner Faust in der Tasche rumlaufen und in deinem inneren Notizbuch die Sachen, die du vielleicht gegen deine Schwester oder gegen deinen Bruder oder gegen deinen Armutskollegen, was auch immer, in der Hinterhand hast, das wirst du doch nicht festhalten, oder? Wenn Gott dir alles vergeben hat, dann wirst du doch wohl hoffentlich auch anderen vergeben. Natürlich ist das nicht immer einfach. Natürlich ist das manchmal eine Aufgabe, die uns unvorstellbar ist. Vielleicht sind dir Sachen passiert, woran du schwer zu tragen hast. Vielleicht, wo du sogar therapeutische Hilfe in Anspruch nimmst oder nehmen solltest oder wie auch immer, um einfach mit Dingen besser oder klarzukommen, um da einfach im Gespräch zu sein. Egal, was vorgefallen ist, Gott ist da und er überfordert niemanden. Er überfordert dich nicht, wenn er sagt, ich vergebe dir, vergib du auch deinem Nächsten. Und das ist es doch auch, was wir in der Jahreslosung lesen, in Johannes 6, Vers 37, wo Jesus selber sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist es doch, was Jesus sagt, wenn er sagt, hier, kommt zu mir. Ist doch egal, was du für ein Problem hast. Ich bin doch für alles, was dich belastet, da. Ich bin dafür gestorben. Komm zu mir. Ich werde meine Tür dir nicht vor der Nase zuschlagen, wenn du zu mir kommst. Und das gilt für beide Seiten. Ich brauche einfach mal das Bild, ob du geschubst wurdest oder ob du geschubst hast. Das gilt für beide Seiten. Wie gelingt Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern? Doch nur dadurch, dass Josef in dem Moment selber Vergebung erfahren hat. Vergebung für die Sachen, die er selbst anderen angetan hat und auch für Dinge, die ihm angetan wurden. Und so kann er dann, wir lesen es in 1. Mose Kapitel 50 in dem Vers 19 und folgenden, so kann er zu seinen Brüdern sagen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa Gott? Der fragt also, bin ich Richter? Hab ich das zu entscheiden, was jetzt richtig ist? Er sagt vielmehr, ihr wolltet mir Böses. Das ist halt einfach so. Aber Gott hat aus dem, was ihr getan habt, Gutes getan. Im Endeffekt hat Gott alles gut gemacht. So gelingt es, dass die Brüder sich versöhnen können. Und wir finden den Vers in 1. Johannes 1, Vers 9, den ich euch vorlesen möchte, den ihr kennt. Dort steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, hier ist die Rede von Gott, er ist dann treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es geht bei dem Ganzen, beim versöhnten Leben, um meine Beziehung von mir zu Gott, natürlich, klar, aber auch zu der Beziehung, die wir untereinander haben, die ihr mit euren Leuten habt, die vielleicht links und rechts neben euch sitzen, die vielleicht auf der Couch neben euch sitzen, mit denen ihr tagtäglich zu tun habt. Manche Dinge brauchen vielleicht auch Zeit. Manches muss man erstmal verarbeiten und unter die Füße kriegen. Oder vielleicht auch erstmal erkennen, dass man da irgendwo was noch gerade zu stellen hat. So wie bei mir und den Einkaufswagen. Das hat bei mir Jahre gebraucht, bis ich meine Einkaufswagen bezahlt habe. Vielleicht kann es auch sein, dass es gar nicht dran ist, mit der Person, mit der du vielleicht was zu klären hast, direkt zu reden, den direkten Kontakt zu suchen. Je nachdem, was vorgefallen ist, ist es vielleicht gut, da gar nicht mehr direkt eine Gegenüberstellung zu haben. Aber vielleicht ist es trotzdem dran, heute oder morgen auf Personen zuzugehen, mit denen du noch etwas auf deiner To-Do-Liste stehen hast. Egal, ob du mit Menschen, die hier unter uns sind, was zu reden hast oder auch nicht, mit Gott kannst du immer reden. Er ist immer da, seine Tür ist immer offen. Darf ich dich nochmal fragen, was dir in den Sinn kommt, wenn du die Geschichte von Josef heute gehört hast? Die Geschichte mit den Punkten, die er mit seinen Brüdern zu klären hatte? Mit Dingen, die dich vielleicht nicht loslassen, die vielleicht noch offen sind? Was ist mit deiner To-Do-Liste? Hast du Punkte auf deiner To-Do-Liste, die Gott dir vielleicht jetzt hier, in den paar Minuten, wo wir hier darüber nachdenken, die er dir gezeigt hat, die du tun sollst? Wenn dir etwas keine Ruhe lässt, dann geh es an. Du musst es ja nicht alleine machen, Gott ist doch da. Seine Tür ist offen, mit ihm zusammen kannst du Dinge angehen, die vielleicht offen sind. Wenn dir etwas in den Sinn kommt, das dich nicht loslässt, dann tu das, was dir keine Ruhe lässt. Ich frage mich oft, wenn ich eine Predigt höre, wie kann ich das, was ich gehört habe, eigentlich mitnehmen? Ich versuche oft so einen Anhaltspunkt, wie ich etwas in meinem Alltag von der Predigt mitnehmen kann. Und ich möchte euch einfach einen Tipp oder einen Gedanken geben, was ihr vielleicht heute mitnehmt. Und ich wünsche euch, das ist das, was ich mir da ausgedacht habe, wenn ihr das nächste Mal einen Einkaufswagen seht, so wie diesen hier, vielleicht gelb, grün, blau, wie auch immer, dass ihr dann denkt, oh, ein Einkaufswagen. Der war doch auch in der Predigt von heute dran. Und dass ihr dann darüber nachdenkt, was hatte denn der Einkaufswagen heute hier in der Predigt zu suchen? Und dann wünsche ich euch, dass ihr auf den Gedanken kommt, dass ihr sagt, ich kann in versöhnten Beziehungen leben. Ich kann Dinge, die in nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Das ist mein persönliches Erlebnis mit dem Einkaufswagen, dass ich Dinge zu klären hatte und sie klären konnte. Und das ist es, was ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr einen Einkaufswagen seht, ich weiß nicht, wie ihr die Brücke hinkriegt, aber denkt drüber nach, dass ihr in versöhnten Beziehungen leben könnt und dass ihr Dinge in Ordnung bringen könnt. Vielleicht auch, dass ihr Lasten, die euch belasten, ablagen könnt und dass man die einfach durch die Gegend schieben kann. Vielleicht, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Es ist möglich, in versöhnten Beziehungen zu leben. Und wenn ihr das in Verbindung mit dem Einkaufswagen in den nächsten Wochen abrufen könnt, wenn ihr einkaufen geht oder einen Einkaufswagen seht, dann wünsche ich euch bei dem, was danach kommt, Gottes Segen. Amen.